Wenn Sie eine Frage an die Natur stellen könnten und die würde sofort beantwortet werden, korrekt beantwortet werden, welche Frage wäre das?
Wie hängt die Quantenphysik mit der allgemeinen Relativitätstheorie, also mit der Gravitation, zusammen? Darüber zerbrechen sich Generationen von Physikern seit Jahrzehnten den Kopf. Das wäre eine riesige Lösung.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Professor Dr. Rainer Platt. Herr Platt ist seit einigen Jahren in Innsbruck ansässig und ist Experimentalphysiker. Was das genau ist, erklärt Herr Platt im Podcast. Darüber hinaus geht es um einige weitere Themen, beispielsweise sein Forschungsschwerpunkt. Übergeordnet kann man sagen Quanten, aber insbesondere die Quanteninformationen, beziehungsweise auch Quantencomputer und auch welche Herausforderungen er derzeit begegnet. Es ist ein sehr spannendes Gespräch, wo es auch darum geht, was Physiker eigentlich machen. Sie stellen die Frage nach dem Wie. Das erklärt Herr Platt sehr, sehr gut und er erklärt auch alles Weitere sehr, sehr gut. Es ist meiner Meinung nach ein sehr spannendes Gespräch, vor allem weil Herr Platt denkt, dass Quantenphysik bzw. Quanten die nächste industrielle Revolution begleiten werden. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Professor Dr. Rainer Platt.
Warum sind Sie Physiker geworden? Ah, das ist eine lange Geschichte. Ich wollte ursprünglich Toningenieur werden, weil ich technisch interessiert war. Die Physik, das hat mich immer interessiert, die ganze Technik. Und dann bin ich Hobbymusiker. Und die Musik hat mich auch sehr interessiert. Ich habe Privatunterricht genommen, kann verschiedene Instrumente spielen. Wollte dann Toningenieur werden. Und dann hat mir irgendjemand in den Kopf gesetzt, Toningenieur zu werden, ohne dass man ein absolutes Gehör habe, sei nicht gut. Da war ich ziemlich naiv. Das ist natürlich Unsinn. Heute weiß ich, dass ein Toningenieur, der ein absolutes Gehör hat, ständig leidet, weil nichts absolut so ist, wie er es hört. Daraufhin habe ich dann ein Studium angefangen, um Lehrer zu werden für Physik und Mathematik in Mainz. Habe dann mehr Mathematik am Anfang studiert. Hauptsächlich Mathematik, dann die Physik. Die Physik ist mir relativ leicht gefallen, das war sehr angenehm. Und ich habe mich Stück für Stück immer mehr der Physik zugewandt, was natürlich die Mathematik braucht. Ich habe alle Vorlesungen gemacht, die man auch dann braucht, um Mathematiklehrer zu werden, bis zum Staatsexamen. Habe alles gemacht für die Physik, war dann 1,5 Jahre lang Lehrer für 10 Stunden die Woche an einem Gymnasium in Wiesbaden, für Physik hauptsächlich. Und irgendwann habe ich mich dann doch entschieden, naja, das muss weitergehen, bin dann in der Physik geblieben. Nachdem ich promoviert hatte, habe ich mir überlegt, ja, jetzt ist ja eigentlich die einzige Chance, nochmal in die Welt zu gehen. Bin dann Postdoktorand geworden in Boulder, Colorado. Und so ist das entstanden. Und danach habe ich angebissen, dann hatte ich ein Angebot, um weiterzumachen und gegebenenfalls zu habilitieren. Und so ist das dann entstanden. Da bin ich Physiker geworden.
Was ist Experimentalphysik?
Experimentalphysik ist im Wesentlichen die experimentelle, das heißt also Physik, die man experimentell betreibt. Was ist ein Experiment? Der Didaktiker Wilfried Kuhn hat einmal gesagt, das ist eine Frage an die Natur. Und wir wollen sehen, wie die Natur uns antwortet, um zu verstehen, wie die Dinge ablaufen. Das heißt also, wenn ich eine Frage an die Natur stelle, indem ich ein Experiment mache, zum Beispiel, ich lasse einen Stein fallen, dann lerne ich, wie der Stein fällt. Ich lerne nicht, warum er fällt. Das ist nicht eine Frage, die die Physik stellt, sondern wir lernen aus Experimenten, wie sich die Natur verhält. Genauso lernen wir dann aus Experimenten, wie die Natur aufgebaut ist, bis hin zur Atomistik, bis hin zu den großen Skalen der Astronomie, im Weltall und so weiter. Es geht immer um die Frage des Wie. Das ist das, was wir als Verstehen bezeichnen. Es geht nicht um das Warum. Das ist eine Frage, die Theologen und Philosophen beantworten.
Welche Fragen stellen Sie an die Natur?
Wir stellen hier hauptsächlich Fragen an die Natur, um die Quantenphysik, also um diese Quantenwelt näher kennenzulernen. Die Quantenphysik ist ja in diesem Jahr genau 100 Jahre alt. Wir haben dieses UNESCO-Jahr der Quantenphysik 2025 und feiern 100 Jahre Verständnis der atomaren und subatomaren Welt. Und das ist immer noch ein zum Teil offenes Feld, weil wir die Dinge verstehen, wie sie ablaufen. Wir verstehen aber noch nicht die grundsätzlichen Zusammenhänge, zum Beispiel dieser mikroskopischen Welt mit der makroskopischen Welt, das heißt den Dingen, die zum Beispiel Albert Einstein in der allgemeinen Relativitätstheorie beschrieben hat, den Gravitationskräften und der Quantenphysik. Die Dinge verstehen wir nicht, das sind offene Probleme. Und in der Quantenphysik haben wir uns speziell darauf kapriziert, die Kontrolle dieser Quantenzustände so gut zu machen, dass man damit auch rechnen kann, dass man damit Quantencomputer bauen kann. Das heißt, unsere Experimente, die wir betreiben, sind Experimente in dem jetzt neuen Feld der Quanteninformation, in dem wir Informationsverarbeitung betreiben, mit Hilfe der Quantenphysik, die wir 100 Jahre kennen, aber die für die Informationsverarbeitung bisher nicht verwendet wurde.
Wie alt sind Quanteninformationen? Also seit wann gibt es diesen Bereich?
Diesen Begriff gibt es ja lose seit vielleicht Anfang der 2000er Jahre, vielleicht ein bisschen vorher, Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das Ganze hat sich Stück für Stück entwickelt. Also in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hat zum Beispiel Richard Feynman, der Professor am Caltech war, am California Institute of Technology in Pasadena, war die Frage gestellt, warum sollen wir zum Beispiel Quantenphänomene in Atomen und Molekülen, warum sollen wir die mit klassischen Methoden berechnen? Das ist furchtbar kompliziert, denn ich muss, um diese Berechnung zu machen, alle diese kohärenten Phänomene, das sind Wellenphänomene, wie wir sie in der Quantenphysik beschreiben, muss ich mitnehmen. Und das erfordert, dass man in klassischen Computern sehr komplizierte Programme rechnen muss. Und zum Teil so kompliziert, dass man die Probleme gar nicht sauber lösen kann, sondern zur wilden Näherung gehen muss, die leider Gottes die Dinge nicht komplett beschreiben. Seine Argumentation war in den 80er Jahren, lasst uns doch dann die Quantenphysik selber hernehmen, um Rechnungen zu machen. Das war noch nicht Quanteninformation, aber das war der Ausgangspunkt. Später in den 90er Jahren gab es dann den Peter Shor von AT&T in den Vereinigten Staaten. Peter Shor hat einen Algorithmus, das heißt also ein Rechenverfahren entwickelt, mit dem er zeigen konnte, wenn ich denn einen Quantencomputer hätte, dann kann ich damit zum Beispiel das mathematische Problem der Faktorisierung sehr viel besser lösen als auf einem klassischen Computer. Warum ist das interessant? Die Faktorisierung bedeutet, wenn Sie eine große Zahl haben, diese in ihre Faktoren, speziell ihre Primfaktoren, also nicht weiter zerlegbaren Faktoren, zu zerlegen. Das ist die Grundlage für zum Beispiel das RSA-Verfahren oder viele andere kryptografische Verfahren, mit denen wir die Sicherheit unserer E-Mails oder Banküberweisungen sicherstellen. Und wenn man das jetzt auf einem Quantencomputer sehr viel schneller machen könnte als auf einem klassischen Computer, dann ist diese Geheimhaltung in Frage gestellt. Das begründete ein wenig, begründete eigentlich den Start dieser Suche nach Quantenrechnungen oder Methoden, um Quantenrechnungen zu machen. Dieser Algorithmus ist bekannt als der sogenannte Shor-Algorithmus und war sozusagen der Startpunkt Mitte der 90er Jahre, um sich mit dieser Quanteninformationsverarbeitung näher zu befassen. Daraufhin gab es verschiedene Konferenzen, wo die Dinge berücksichtigt wurden. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, 1994. Da saß ich mit Peter Zoller und Ignacy Sirak in USA, in Boulder, Colorado zusammen. Wir haben uns jedes Jahr dort für ein paar Wochen getroffen, um physikalische Fragestellungen zu bearbeiten und auch Publikationen zu machen. Und es gab dort eine Konferenz, die International Conference on Atomic Physics. Dort gab es einen Vortrag, von dem wir überhaupt nicht wussten, was es war. Es ging um sogenannte C-Not-Gutters, also kontrollierte Nicht-Gatter, also für Quanteninformationen. Es ging um Quanten-Bits und so weiter. Wir setzen uns hinein und haben dann festgestellt, naja, zu einem Quantenbit ist das äquivalent zu einem klassischen Bit, nur im Quantensinne. Das kann man mit einem Atom realisieren. Und die Technologie, die wir haben, also die ich auch schon seit Jahren verfolgt habe, ist die Technologie, einzelne Atome verfügbar zu machen für Experimente. Damit kann ich ein Quantenbit darstellen. Wie macht man jetzt diese Gatter, von denen da dieser Redner auf der Konferenz gesprochen hatte. Und das war die offene Frage. Das war überhaupt nicht klar, wie man sowas machen kann. Ich musste später zurück. Ich war damals an der Universität Göttingen Professor und habe dort Lehrer machen müssen im Wintersemester. Und Peter Zoller und Ignacio Sirac, sie haben nach einigen Wochen tatsächlich diese Idee gehabt. Ja, man kann mehrere solcher Ionen oder in diesem Fall geladene Atome in diese Falle, wie wir sie haben, setzen. Die stoßen sich ab und die sitzen nebeneinander wie Perlen an einer Kette. Und jedes einzelne von denen kann verwendet werden als ein Quantenbit. Und diese Gatter, das heißt die Wechselwirkung zwischen diesen Ionen, kann man nun machen, indem ich gezielt einen Laserstrahl auf die zwei oder drei Ionen, mit denen ich ein Gatter machen will, ansteuere und damit Operationen mache, indem die Bewegung der Ionen verwendet wird, um diese Gatter zu machen. Das war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung dieser Quanteninformation, weil zum ersten Mal jetzt ein experimenteller Vorschlag da war, wie man so etwas realisiert. Und ich habe damals in Göttingen mit den Doktoranden sofort die Experimente aufgenommen und wir haben dann begonnen, solche Sachen tatsächlich im Experiment zu realisieren. 1995 bin ich dann nach Innsbruck umgezogen und dann hat es weitere 7 Jahre gedauert, bis wir tatsächlich diese entscheidenden Gatter, die von Sirac und Zoller vorhergesagt wurden, tatsächlich realisiert hatten. Wir mussten viele Zwischenexperimente machen, viele Fragen an die Natur stellen, ob das tatsächlich so ist, wie wir uns das vorstellen, bis wir erfolgreich das Gatter gemacht haben. So in diesen Jahren hat sich der Begriff der Quanteninformation und der Quanteninformationsverarbeitung gefestigt. Es gab dann in dieser Anfangszeit viele andere Vorschläge, wie man so etwas macht, zum Beispiel mit Phosphoratomen in Oberflächen von einem Bruce Kane, von Di Vincenzo und Loss, Vorschläge, das zu machen mit Quantenpunkten, künstlichen Quantenpunkten in Oberflächen, Elektronen, die man dort einspeichert. Und es gibt viele andere Vorschläge. Mittlerweile gibt es Vorschläge für supraleitende Quantenbits und sogenannte Quantenschaltkreise. Es gibt sicher 10, 15 verschiedene Vorschläge, von denen derzeit immer noch in der Welt 3, 4 intensiv verfolgt werden für vielversprechende Realisierungen eines Quantencomputers.
Wie entscheidet man sich dann für eine Methode? Also wenn jetzt 3, 4 weiterhin verfolgt werden?
Man braucht in dem jeweiligen Feld natürlich Vorkenntnisse. Bei mir war es so, meine Vorkenntnisse lagen auf dem Gebiet der Spektroskopie mit den einzelnen Ionen. Das ist mein Hintergrund und ich hatte eben gesehen, dass man mit diesen einzelnen Ionen diese Qubits darstellen kann. Das ist eine spezielle Technik, die braucht man. Jetzt, wenn man einzelne Quantenbits ansteuern will, muss man in dem jeweiligen Feld dann auch Experte sein, um diese einzelnen Quantensysteme zugänglich zu machen. Das kann nicht jeder Physiker, können das natürlich schon machen, aber man muss natürlich die Erfahrung haben, da hineinzukommen, das Feld. Und jeder hat so sein Spezialgebiet. Und sobald Sie in dem Spezialgebiet realisieren und sich das auf Ihre Fahnen schreiben können und diese Expertise haben, dann tauchen Sie dort ein und machen das. Natürlich kann man dann auch sagen, okay, was ist jetzt der beste Weg? Das wissen wir heute noch nicht. Es gibt heute immer noch diese 4, 5, vielleicht sogar 6 verschiedene Ansätze. Man kann das auch mit Photonen machen, man kann das vielleicht auch mit Molekülen und mit anderen Teilen machen. Wir wissen nicht, was der beste in diesem Sinne Ansatz ist, um die Dinge zu machen. Es gibt mehrere Plattformen, die verfolgt werden und man muss sehen, was sich am Ende durchsetzen wird.
Wann entscheidet man als Physiker, dass ein Experiment verworfen wird? Weil wenn Sie 7 Jahre gebraucht haben, Sie hätten ja auch sagen können, wir glauben, das funktioniert nicht.
Da gab es Hinweise, da gab es sogar Theoretiker, die mir gesagt haben, das funktioniert nicht. Als Physiker habe ich aber gelernt, niemals nie zu sagen, speziell als Experimentalphysiker, wir überleben unsere Überraschungen. Wichtig ist vor allen Dingen, es sollte keine physikalische Straßensperre da sein, im englischen Roadblock. Wenn mir ein theoretischer Physiker oder aus ersten Prinzipien sagen kann, das kann nicht funktionieren, weil das hier eine falsche Fragestellung ist, beziehungsweise weil die Natur, ein Naturgesetz dagegen ist, dann werde ich das nicht tun. Dann werde ich sagen, okay, ich habe hier eine falsche Überlegung gehabt. Aber wenn es darum geht, etwas zu machen, was experimentell extrem schwierig ist, und die Dinge sind nach wie vor extrem schwierig, und Leute sagen mir, das funktioniert nicht, das kannst du nicht kontrollieren, dann fühle ich mich herausgefordert. Und solange kein Roadblock, also keine Straßensperre in dem Sinne verfügbar ist, werde ich dran gehen.
Wann werden die Dinge einfach?
Die Dinge sind immer einfach, wenn man sozusagen verstanden hat, wie die Dinge tatsächlich gehen. Aber dazu muss man erst einmal die Natur befragen, um zu sehen, wie die Natur sich tatsächlich verhält. Erst dann sieht man in Realita, was tatsächlich passiert. Und oftmals als Physiker, wir sind als Physiker ja die hervorragenden Vereinfacher. Wir machen uns einfache Modelle, je einfacher, desto besser. Die Natur ist meistens nicht ganz so happy damit. Und wir müssen halt schauen, dass wir die Natur mit all ihren Gimmicks wirklich verstehen. Und wir müssen schauen, was da unter Umständen noch entgegensteht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel einen Stein fallen lassen und wollen wissen, wie der Stein fällt, wie das Gesetz ist, das das beschreibt. Aber das sind jetzt Winde, die Sie nicht berücksichtigt haben, dann funktioniert das nicht. Ja? Sie müssen also schauen, wenn Sie so etwas machen, ist das, was ich hier versuche, theoretisch zu beschreiben, tatsächlich in Wirklichkeit gegeben? Und das sind die Fragen an die Natur. Können wir das so machen? Wir müssen diese extrem reinen Bedingungen, die man braucht, um die theoretischen Voraussetzungen zu erfüllen, die müssen wir erst im Experiment realisieren. Und da müssen wir die Natur befragen. Liebe Natur, lässt du das zu? Dürfen wir dich so gut kontrollieren? Oder haben wir noch was übersehen? Man braucht sehr viele Dinge dazu. Und das sind die Experimente, die wir machen. Das sind ja ein großes Experiment in dem Sinne, das über so viele Jahre geht, zerfällt ja in viele einzelne Fragestellungen. Das ist immer wieder ein neues Experiment, das wird technisch ausprobiert. Da muss man einen technischen Fortschritt machen, der bringt mich weiter, gibt mir aber eine andere physikalische Fragestellung. Das ist so ein Geben und Nehmen.
Darf man wissen, was für Experimente derzeit durchgeführt werden oder welche Frage derzeit gestellt wird im Konkreten?
Derzeit in unseren Laboren gehen wir in verschiedene Richtungen. Wir bearbeiten das weite Feld der Quanteninformation mit den verschiedenen Gruppen auch hier in Innsbruck. Aber das Hauptthema für mich ist derzeit die sogenannte Quantenfehlerkorrektur. Einer der wichtigsten Gründe dafür, dass liebe Kollegen zu mir gesagt haben, das wird nie funktionieren, war die Tatsache, dass natürlich Fehler eine Rechnung zunichte machen können. Das passiert bei klassischen Computern ja auch. Und bei klassischen Computern hat man sogenannte Checks, man spricht da von Paritätschecks. Diese Fehler sind allerdings sehr selten, deswegen fällt das einmal niemand auf. Aber in der Quantenwelt leben wir mit dem sogenannten Wellenverhalten. Also wir haben Superposition oder wie man das noch überträgt, auf zwischen Teilchen oder zwischen Quantenbits, wie wir sie haben, an verschiedenen Orten, dann spricht man von Verschränkung. Das ist eine sehr empfindliche Eigenschaft. Und da können andere Fehler passieren. Es sind also zwei Fehler, die passieren. Beim klassischen Bit 0 und 1, was ist der Fehler, der passieren kann? Sie transportieren ein Bit von A nach B, eine 0 oder eine 1. Dann kann es höchstens passieren, dass auf der Leitung ein Rauschen entsteht und es kommt dort hinten eine 0 an, wenn Sie eine 1 übertragen haben, oder eine 1, wenn Sie eine 0 übertragen haben. Also ein Bit-Flip. Bei einem Quantenbit, das eine Superposition von zwei Zuständen darstellt, können Sie sehr viel mehr verkehrt machen. Natürlich, der Bit-Flip kann auch passieren. Aber was viel empfindlicher ist, ist die sogenannte Kohärenz. Das heißt, diese Welleneigenschaft, die die Superposition hat, die muss ich ja mit übertragen. Und hier kann diese Welleneigenschaft, also die Phasenlage dieser Superposition, die kann gestört werden. Zum Beispiel durch Stöße, durch irgendwelche Rauschen, was sie haben, solche Sachen. Die müssen kontrolliert werden. Das ist der Hauptfaktor, den man hier zusätzlich machen muss. Quanteninformation ist also sehr viel empfindlicher. Dazu kommt eine komische Eigenschaft in der Quantenphysik. Wenn wir nämlich eine Information darüber haben wollen, wie tatsächlich die Besetzung, wie wir das nennen, also wie die Zustände beitragen in einer Superposition, dann zerstören wir genau die Superposition. Wir sehen dann immer nur klassische Informationen 0 und 1, also ein Lichtschalter, der ist eben an oder aus. Das ist die 0, das ist die 1. Und da passiert sonst nichts. Das sind klassische, diskrete Zustände. Aber eine Quanteninformation, das muss man sich vorstellen wie ein kleiner Pfeil, der vom Inneren einer Kugel auf einer Oberfläche zeigt. Wenn der Pfeil auf den Nordpol zeigt, dann ist das meine 1. Wenn der Pfeil auf die Südpol zeigt, ist das eine 0. Der Pfeil kann aber im Prinzip, solange ich nicht hinschaue, irgendwo hinzeigen. Wenn ich aber wissen will, wo der Pfeil hinzeigt, finde ich den Pfeil immer nur in Nordpol und Südpol. Das ist, wie sich die Quantenphysik verhält. Warum sich die Quantenphysik verhält, das weiß ich nicht, das hat der Herrgott so gemacht. Aber wir wissen, dass das so ist und wir können das statistisch erschließen. Dann können Sie natürlich fragen, wie kann man denn mit so komplizierten Dingen überhaupt Quanteninformation betreiben, wenn ich nicht einmal weiß oder wissen darf, wohin der Pfeil zeigt. Naja, das kann man schon bestimmen. Man kann aus den Anfangsstellungen den Pfeil schon an bestimmte Stellungen bringen. Aber wenn ich zwischendurch jetzt wissen will, lieber Pfeil, wo stehst du? Dann zerstöre ich diese Information. Das nennt man in der Quantenphysik das sogenannte No-Cloning-Theorem. Es gibt keine Fotokopien, es gibt keine Möglichkeit zu kopieren in der Quanteninformation. Das heißt, Fehlerkorrektur im üblichen Sinne können wir nicht machen. Dazu müsste ich ja wissen, was für einen Zustand hatte ich. Ich weiß zwar, welchen Zustand ich anstelle, ich darf aber zwischendurch nicht messen, ob der Zustand erhalten geblieben ist. Das war der Grund, weshalb mir lieben Kollegen gesagt haben 1996, es wird nie funktionieren, eine Fehlerkorrektur zu machen. Mittlerweile wissen wir, dass das geht. Es gibt eben Möglichkeiten der Verschränkung, mit deren Hilfe wir tatsächlich diese Redundanz erzeugen können, um die Fehlerkorrektur zu machen. Diese Fehlerkorrektur muss allerdings jetzt nun großtechnisch und immer wieder eingesetzt werden, wenn man die Quanteninformationsverarbeitung macht. Und das ist seit 10, 15 Jahren ein sehr intensiv beackertes Feld. Wir haben hier wichtige Beiträge geliefert. Wir wissen, wie die Protokolle gehen. Wir wissen, wie alles im Einzelfall geht. Man muss also ein Quantenbit, ein physikalisches Quantenbit, auf redundante Weise mit 7 anderen mindestens verschalten, vielleicht sogar mehr in Zukunft. Und dann muss man bestimmte Messungen machen, um zu sehen, ob diesem Quantenbit etwas passiert ist. Und wenn ja, kann ich aus dem Ergebnis der Messung schließen, was ich tun muss, um das Quantenbit wieder zu erhalten. So funktioniert es im Prinzip. Das muss man aber jetzt immer und immer wieder machen, um die Information zu erhalten. Und alle Quantencomputer, die wir derzeit in der Welt haben, arbeiten ohne Fehlerkorrektur, weil das derzeit noch nicht komplett geht. Man hat die einzelnen Schritte, auch wir in Innsbruck haben die einzelnen Schritte demonstriert und wir haben die Natur befragt und haben diese Experimente gemacht. Ja, das lässt sich alles machen. Aber das alles wirklich in einem Experiment routinemäßig und immer wieder funktioniert, das ist bisher nicht erreicht. Das heißt, das sind die Experimente, die wir in der Arbeitsgruppe derzeit durchführen. Es geht darum, mit Hilfe der Fehlerkorrektur dann einzelne logische Quantenbits zu stabilisieren und dann aus den logischen Quantenbits größere Einheiten zusammenzusetzen, um damit logische Rechner zu bauen, die mit logischen Quantenbits funktionieren und stabil arbeiten können. Derzeit arbeiten wir mit Quantenrechnern, die mit physikalischen Quantenbits arbeiten, die nur eine begrenzte Anzahl von Rechenoperationen zulassen, bevor sie sozusagen außer Takt laufen. Das ist der Grund, weshalb wir noch sehr viel Grundlagenforschung und auch Technologie brauchen, um die Dinge zu machen. Das ist die Arbeit, die wir derzeit tun.
Was würde das dann wirklich konkret bedeuten, wenn jetzt die Fehlerkorrektur gelöst wird? Dann sagen Sie, dann ist einfach der Rechner stabiler, oder? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Dann können Sie die Information erhalten. Also zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie eine Festplatte kopieren wollen, von A nach B, dann müssen Sie immer sicherstellen, dass die Information, die nach B kommt, tatsächlich die ist, die Sie auch in A hatten. Dazu macht man auch klassische Fehlerkorrektur, das sind sogenannte Redundanzprotokolle. Wenn Sie eine Datenverarbeitung machen im Computer, müssen Sie sicherstellen, dass in dem Rechenprozess keine Fehler passieren. Da gibt es Checks and Balances und das weiß man, wie das klassisch geht. Aber in der Quanteninformation dürfen Sie nicht messen. Das heißt, Sie müssen alle Rechenverfahren, alles, speichern, Rechenverfahren, Nachrichten übertragen und so weiter, darauf abchecken, ob diese Fehler passieren. Diese Fehlerkorrektur ist im Prinzip gelöst. Allerdings bei den jetzigen Fehlerraten, die wir haben, bedeutet das, dass eine Maschine, die darauf funktioniert, 90% und mehr ihrer Zeit nichts anderes macht als Fehlerkorrektur. Das ist nicht elegant. Das heißt, wir müssen hier schauen, dass wir A, Systeme finden, die fehlerresistent sind, intrinsisch fehlerresistent sind, die besser intern geschützt sind und die dann aktiv nur noch das korrigieren, was unbedingt notwendig ist, während der ganzen Rechenprozesse. Das heißt, wenn eine solche Quantenrechnung stattfindet, sind unten drunter immer Prozesse, die das Ganze stabilisieren. Dann können Sie den Rechner, wie wir sagen, skalieren, hochskalieren und können auch lange Rechnungen mit auf großen Anzahlen von Quantenbits machen. Das geht derzeit nicht. Man braucht gar nicht so viele Quantenbits. Also ein klassischer Computer, heute reden wir ja von Megabytes und was weiß ich was, von Gigabytes, RAM und Speicher. Das braucht ein Quantencomputer in dieser Größenordnung nicht. Wir können derzeit bis zu zwischen 50 und 100 Qubits in Innsbruck arbeiten. Andere Rechner in der Welt, IBM, Google oder andere Plattformen arbeiten mit bis zu einigen hundert Quantenbits und insgesamt, sagen wir mal, 1000 Rechenoperationen. Viel mehr kann man heute nicht machen.
Wer hat derzeit eine Vorreiterstellung in dem Bereich?
Das hängt davon ab, wie Sie die Technologien vergleichen. Also wenn Sie nur, wie bei einer klassischen Kamera, die Anzahl der Pixel vergleichen, sozusagen sagen, dann hat IBM die Nase vorn mit mehreren hundert Qubits. Aber wenn Sie sagen, okay, was ist die Rechnung, die ich damit machen kann? Dann hat Google mehrere Dinge gemacht. Da muss man auch fragen, welche Rechnungen können wir hier machen? Wir können auch bereits sehr tiefe Rechnungen machen, weil unsere Quantenbits besser sind. Und es hängt sehr davon ab, wie die Verbindung der Quantenbits untereinander ist. Die Plattformen sind dann nur bedingt vergleichbar. Zum Beispiel haben derzeit auch die neutralen Atome, die mit optischen Pinzetten verwendet werden, haben zurzeit eine gewisse Vorreiterstellung, weil sie sehr flexibel arbeiten können. Aber das sind wieder sehr langsam, während die superleitenden Rechner sehr schnell sind. Die Ionen sind irgendwo in der Mitte. Also da gibt es verschiedene Plattformen und es ist wirklich nicht klar zu sehen, wer hat die Vorreiterstellung. Wir befruchten uns gegenseitig, weil die Protokolle zum Teil tatsächlich übersetzt werden können zwischen den Technologien und dann muss man sehen, welche Technologie setze ich jetzt mit welchem Protokoll am besten ein. Das ist aktive Forschung.
Zum Thema Quanten. Sie haben ja ganz kurz angesprochen, wenn man Quanten anschaut, dann stehen sie still auf Nordpol oder Südpol und wenn man sie nicht anschaut, dann können sie alles Mögliche machen und man weiß eigentlich nicht, warum das in der Natur so ist. Also welche kann man aber irgendwie festlegen, was für eine Rolle dann Quanten schlussendlich spielen in der Welt? Also
die Welt besteht nur aus Quanten. Also letzten Endes, wenn Sie können, was ist ein Quantum? Ein Quantum des elektrischen Stroms, das ist das einzelne Elektron. Ein Quantum des Wasserstoffmoleküls, der Wasserstoffatome, oder des Wasserstoffgases, sind Wasserstoffatome oder Wasserstoffmoleküle. Die können Sie zwar auseinandernehmen, aber dann haben sie nicht mehr die Eigenschaft, Wasserstoff zu sein. Es gibt genauso Quanten der Energie. Jede Schwingung kann quantisiert werden. Quanten des Lichtfeldes sind die Photonen. Quanten des Schallfeldes sind ein Festkörper, sind Phononen und so weiter. Die ganze Welt besteht aus Quanten, wenn sie nur tief genug hineinschauen. Wir merken das hier nicht. Die klassische Welt, da gibt es ganz wenige Phänomene, wo sie solche Quanteneigenschaften sehen. Aber die gibt es. Zum Beispiel der Laser. Zum Beispiel sehen Sie, wenn Sie jeden Transistor verwenden, der hat Eigenschaften, Quanteneigenschaften, auf denen seine Funktionalität beruht und so weiter. Also die Quantenwelt ist überall. Circa 30-40% eines Bruttoinlandsprodukts einer großen Nation wird über die Quantenphysik erwirtschaftet. Das wissen die meisten Leute nicht. Die Quantenphysik ist nicht exotisch, die ist überall. Das heißt, Quanten sind um uns, in uns, wir alle bestehen daraus. Und wir müssen sie verstehen. Jedes Atom, jedes Molekül ist ein Quantensystem. Wir bestehen nur aus Atomen und Molekülen. Und wir wollen diese Welt genauer verstehen. Deswegen ist die Quantenphysik so entscheidend.
Wenn Sie jetzt bei der Quanteninformation sind, müssen Sie sich ja unweigerlich mit anderen Themenbereichen rund um die Quanten auch beschäftigen, oder? Oder beschäftigt man sich dann nur noch mit der Quanteninformation?
Nein, natürlich nicht. Ich bin Physiker. Als Physiker ist man Generalist. Das heißt, mich interessiert die Physik als ganz allgemein. Mein Spezialgebiet ist jetzt diese Quantenphysik mit den gespeicherten Ionen oder die Quantenoptik, die Spektroskopie. Ich beschäftige mich auch mit Frequenznormalen, also Zeitstandstandards, zum Beispiel Atomuhren. GPS beruht darauf und diese Dinge. Es gibt eine breite Palette von Interessen. Und wenn wir Lehre machen an der Universität, dann bedienen wir natürlich den ganzen breiten Kanon. Natürlich, meine Lehre mache ich bevorzugt dort, wo ich Spezialist bin, aber natürlich gebe ich auch andere Vorlesungen. solange ich noch Vorlesungen gegeben habe. Im Moment mache ich das nicht mehr.
Wie kann man sich eigentlich dann so einen Rechner vorstellen? Also kann man sich denn vorstellen wie ein Computerrechner, ein Quantencomputer?
Der rechnet nur anders. Ein klassischer Computer rechnet ja damit, Sie haben ein Register beispielsweise. Das Register besteht aus lauter Nullen und Einsen. Das sind verschiedene Stellen, zum Beispiel 32-Bit-Register oder 64-Bit-Register bei den neuen Pentiums zum Beispiel. Da haben Sie 0 und ein 1 und ein 0, was auch immer da drin steht. Dann gehen Sie zum Beispiel, wenn Sie eine Rechenoperation machen wollen, an die letzte Stelle und sagen, 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 ist 1, 1 plus 1 ist 0, 1 im Sinn, ich gehe zur nächsten, mache da einen Übertrag und so weiter, muss ich das ganze Register gehen, um diese Rechnung zu machen. Da die Computer das eine Milliarde Mal pro Sekunde machen, geht das ganz schnell. Ein Quantenrechner funktioniert so nicht. Der Quantenrechner arbeitet mit Superpositionen und der Verschränkung, von der ich gesprochen habe. Was bedeutet das? Nehmen Sie an, Sie haben eine Wasseroberfläche und Sie halten den Finger ins Wasser, dann ist die Wasseroberfläche ist nicht mehr glatt, sondern es entstehen kreisförmige Wellen. Das heißt, die Information darüber, wo Sie den Finger eingetaucht haben, die ist jetzt nicht mehr lokal, die ist delokal, die ist verteilt in dieser Welle. Auch wenn Sie die Welle hier anschauen, wissen Sie ganz genau, der Finger muss dort gewesen sein. Quanteninformation beruht auf der Überlagerung von Wellen. In der Quantenphysik betrachten wir das Verhalten von einzelnen Atomen, auch von einzelnen Quantenbits, als Wellenverhalten. Das ist das, was Erwin Schrödinger vor 100 Jahren eben gezeigt hat. Und Werner Heisenberg hat es in etwas anderer Darstellung mit seiner Matrizenmechanik genauso gezeigt. Das heißt, wir müssen jetzt mit diesen Wellen rechnen. Wir rechnen nicht mit der 0 oder 1 als solche, sondern mit der Überlagerung. Die Überlagerung, die ich habe, ist ja eine Überlagerung von 0 und 1. Eine Überlagerung kann ich aber als eine Welle unten, als oben darstellen. Und ich bin irgendwo dazwischen. Das ist ja gerade das, wo der Pfeil auf die Oberfläche zeigt. Diese Welle, das ist jetzt lokal an einem Qubit, meine Beschreibung. Jetzt habe ich aber zwei. Die können sich auch überlagern. Hier mit dem. Nehmen Sie die Wasseroberfläche wieder her. Ich halte den Finger an die eine Stelle, gibt es eine kreisförmige Welle. Und ich halte den Finger an die andere Stelle nochmal rein, gibt es eine zweite. Was passiert? Die Wellentäler und die Wellenberge überlagern sich. Sie bilden ein neues Muster von Bergen und Tälern. Dieses Muster, das bezeichnen wir als ein Interferenzmuster. Egal, was ich jetzt mache auf der Oberfläche, dieses Muster ändert sich delokal, egal was ich da hinten tue. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt im Quantencomputer ein Register habe, das aus mehreren solchen Speicherstellen, die ich wellenmäßig beschreibe, anstelle, dann genügt es an einer einzigen Stelle, einen Finger hinzutun oder eine Manipulation zu machen, um damit das Muster, nämlich das Interferenzmuster, die Überlagerung in dem gesamten Register zu ändern. Das ist genau der Zuwachs an Geschwindigkeit, die ich mit einem Quantencomputer bekomme. Im klassischen Computer muss ich durch das Register Stück für Stück jede Speicherstelle durchgehen. Aufgrund der Überlagerung muss ich das quantenmechanisch nicht machen. Und das bedeutet, dass eine einzige Änderung an einer Stelle im Register genügt, um die Information im gesamten Register zu verändern. Durch das Wellenverhalten. Das heißt, ein Quantencomputer rechnet mit diesen Interferenzen und nicht dadurch, dass einzelne Stellen umgeklappt werden. Ich muss allerdings das Muster in dem Register dann auslesen. Ich muss dann also messen, statistisch, habe ich ein Tal oder habe ich einen Berg oder sonst was? Wie finde ich die Stellen oben oder unten? Denn klassisch, wenn ich auslese, kriege ich jedes Qubit wieder in Nullen oder Einsen. Aber insgesamt ergibt sich ein Muster in diesem Register und das Muster gibt mir dann den Ausgang der Rechenoperation wieder. So funktioniert ein Quantencomputer. Und er funktioniert anders als ein klassischer Computer. Der Quantencomputer ist für gewisse Probleme, speziell für solche Wellenphänomene und Signalverarbeitung, solche Dinge, schneller als ein klassischer Computer, kann er sein. Aber wenn Sie eins und eins zusammenzählen, nehmen Sie besser einen klassischen Computer. Sie wollen ja nicht mit Kanonen nach Spatzen schießen. Das hat keinen Sinn. Also nicht für alles ist er schneller und besser geeignet. Es gibt nur wenige Dinge, die aber technisch und wissenschaftlich extrem wichtig sind, wo das Rechenverfahren deutlich besser wird. Speziell, wenn es darum geht, um Atome, Moleküle, alle Dinge, die sich quantenmechanisch verhalten, so wie Feynman das vorausgesagt hat. Wenn man die berechnet, gewinnt man mit einem Quantencomputer.
Kann die Quanteninformation die nächste industrielle Revolution sein. Weil Sie angesprochen haben, 30-40% des Bruttoinlandsprodukts kommt aus der Physik oder kommt aus dem Quantenbereich. Ist das die nächste industrielle Revolution, die was zu erwarten ist?
Meiner Ansicht nach ja. Das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert der Quantenphysik werden. Mit Hilfe dieser jetzt nun beherrschbaren Manipulation von Überlagerung und Verschränkung, speziell die Verschränkung, diese nicht lokale Behandlung der Information, das ist Quanteninformation, Verarbeitung, das wird das unser Weltbild schon verändern. Ich meine, heute ist die künstliche Intelligenz in aller Munde und das ist ein Punkt, der auch unsere Technologie verändern wird, Arbeitsweisen, das wird noch stattfinden, bevor wir diese Quantendinge bekommen. Die Quantendinge haben eine andere Stoßrichtung. Neben der Quantenrechnung, die noch lange hin ist, weil wir momentan mit experimentellen Rechnern unterwegs sind, wir können einfache Dinge machen, können aber nicht mithalten mit den großen Supercomputern der Welt derzeit. Für physikalische Phänomene schon, aber nicht für Allerweltsprobleme. Aber die Anwendung der Quantentechnologien in diesem Sinne mit Überlagerung und Verschränkung werden eine große Einfluss haben auf die Industrie in der Kommunikation. Wir können Quantenkommunikation machen, Dinge, die zum Beispiel Anton Zeilinger mit seinen Mitarbeitern in Wien gezeigt hat und für die er ja auch den Nobelpreis bekommen hat. Wir können Quantenmesstechnik überhöhen. Das sind Dinge, die wir zum Beispiel auch im Labor machen, die viele andere machen. Sensorik kann ich zum Beispiel mit Quantenmethodik empfindlicher machen. Und ich kann Sensoren überhöhen mit solchen Quantenmethoden. Das wird ein wesentlicher Teil sein, der heute unterschätzt ist. Die Methoden, die ich für Quantencomputer brauche, kann ich auch für diese kleinteiligen Sensoren einsetzen. Die werden überall eingesetzt werden können, wo ich bessere Sensoren brauche. Und der dritte Punkt, wir können sogenannte Quantensimulationen machen. Das sind vor allen Dingen in der Materialwissenschaft. Das sind Dinge, die auch für die Grundlagenphysik extrem wichtig sind, weil wir plötzlich Dinge behandeln können, zumindest in einer Weise, wie sie bisher klassisch nicht behandelt werden können. Wie ich vorhin schon sagte eingangs, müssen wir auf einem klassischen Computer Näherungsmethoden ansetzen, die vielleicht, die in vielen Fällen Grenzen haben bei der Beschreibung dieser kohärenten Phänomene. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, neue supraleitende Materialien zu finden oder Materialien mit bestimmten magnetischen Eigenschaften und solche Dinge. Das lässt sich auf klassischen Computern kaum machen. Dazu braucht man eher Quantencomputer, die aber heute noch nicht leistungsfähig genug sind, um alle die Dinge zu rechnen, aber in Einzelfällen tatsächlich an die Grenzen da anstoßen, was klassische Computer gerade machen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Quantencomputer und Supercomputer?
Ein Supercomputer ist ein klassischer Computer, in der Regel mit sehr vielen Knoten und sehr vielen Speicherstellen, so wie sie in den Superrechenzentren sind. Ja, also es gibt weltweit große Rechenzentren, manche nennen sie Supercomputer, das sind also, wird gemessen, in wie viel Flops, Floating Point Operations pro Sekunde man machen kann. Und da gibt es heute die besten Rechner, Supercomputer der Welt, machen Exaflops. Das sind 10 hoch 18, also eine Zahl mit 18 Nullen pro Sekunde ist eine unglaubliche Summe. Unglaubliche Rechenoperation. Das sind Supercomputer. Das sind Ausnahmen. Es gibt also Petaflops und so weiter. Gigaflops kennen wir selber, aber die nächsten Rechner sind Peta und dann die Exaflops. Das sind erstaunliche Rechenleistungen, die verfügbar sind. Das sind Supercomputer. Aber ein Quantencomputer arbeitet ja, wie ich sagte, ganz anders, eben nicht mit diesen Schaltern. Jeder Computer, jeder Abacus, was immer sie tun, klassische Computer, die haben einfach nur schnelle Schaltprozesse. Und die Supercomputer können das nur besonders schnell und haben sehr viele Schalter, mit denen sie es machen können. Aber Quantencomputer schalten nicht. Quantencomputer machen Interferenzen. Und diese Interferenzen gilt es zu kontrollieren. Und wenn man die gut kontrollieren kann, und da ist der entscheidende Punkt, die gute Nachricht ist die, es gibt keine physikalische Straßensperre, die mir das zeigt. Es gibt keinen Roadblock, der mir verbietet, sowas zu machen. Technisch ist das eine Herausforderung, aber der müssen wir stellen. Und wenn mir heute Leute sagen, das bedeutet, dass ich da einen Kubikmeter Materie kohärent quantenmechanisch kontrollieren, das werde ich nie schaffen. Kann ich nur antworten, ja, das klingt furchtbar, nach furchtbar viel Arbeit und nach etwas, was ich kaum tun kann. Und momentan weiß ich auch noch nicht genau, wie das geht. Aber solange mir niemand sagt, das ist physikalisch verboten, werde ich mich diesem Problem widmen.
Wir nähern uns dem Ende, Herr Blatt. Ich habe noch drei Fragen an Sie. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Was wünsche ich mir für die Zukunft? In der Physik, in der Welt, ganz allgemein, wie meinen Sie das?
Das können Sie selbst bestimmen.
Was wünsche ich mir in der Zukunft? Das ist schon sehr lokal gedacht. Ich wünsche mir erstmal weltweit, dass wir aus dem ständigen Krisenmodus, in dem wir derzeit sind, ein wenig herauskommen, dass die Welt sich ein wenig beruhigt. Das ist ein frommer Wunsch, ich weiß das. Aber das wäre mein größter Wunsch, dass wir ein wenig mehr Gelassenheit zeigen und dass wir uns auf die wirklichen Probleme kaprizieren, die diese Welt hat. Da gibt es viele und die müssen angegangen und gelöst werden. Aber wenn Sie mich in der Physik fragen, ich wünsche mir, dass, ich bin jetzt ein paar Jahre emeritiert und bin immer hier noch da, aber bin nicht mehr so involviert, wie ich das war. Ich wünsche mir hier in Tirol, wünsche mir in Europa, dass die Physik nicht nur diesen exotischen Standpunkt hat, den sie immer hat, ja, Physik habe ich nie verstanden und all diese Dinge, die kennen Sie in der Schule, sondern ich wünsche mir die Begeisterung für neue Erkenntnisse, die die Natur liefert, die Neugier bei allen Leuten zu sehen und zu fragen, wie die Natur sich verhält und wie ich sie einfach besser verstehen und nutzen kann. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir eigentlich diese Neugier, die verloren gegangen ist und was um uns herum ist, um zu sehen, was die Welt im Innersten zusammenhält mit diesem schönen alten Spruch von unserem Herrn Goethe. Aber das wünsche ich mir wirklich. Und darüber hinaus, wenn das in Tirol weiterhin so ein Schwerpunkt sein kann, wäre das sehr schön. Natürlich wünsche ich mir auch, dass diese industrielle Revolution mit Hilfe der Quantenphysik, ich würde eher, wir wünschen nicht eine Revolution, sondern eine Evolution im Sinne einer Quantenevolution stattfindet für Tirol, für die Welt und darüber hinaus. Und ich wünsche mir, dass die Leute mehr Technologie vertrauen, mehr Begeisterungsfähigkeit haben und sozusagen insgesamt die Welt damit besser machen, statt dass sie sich, was weiß ich was, auf irgendwelchen Kriegs- oder Nebenkriegsschauplätzen sozusagen beschäftigen.
Wenn Sie eine Frage an die Natur stellen könnten und die würde sofort beantwortet werden, korrekt beantwortet werden, welche Frage wäre das?
Wie hängt die Quantenphysik mit der allgemeinen Relativitätstheorie, also mit der Gravitation zusammen? Darüber zerbrechen sich Generationen von Physikern seit Jahrzehnten den Kopf. Das wäre eine riesige Lösung für ein bestehendes Problem.
Was ist der derzeitige Stand?
Es gibt verschiedenste Modelle für sogenannte Quantengravitation, von denen keines wirklich richtig überzeugt und befriedigt. Und das Problem ist, dass wir dazu keine einfachen Experimente machen können, denn die Experimente sind entweder auf sehr großen Skalen für die Satelliten und sehr große Entfernungen brauchen, oder aber sie müssen Messtechnik verwenden, die auf sehr kleinen Skalen noch nicht so existiert, wie wir sie brauchen. Quantenphysik wird hier wieder eine Rolle spielen, aber es fehlen auch noch ein paar Ideen, es fehlen noch Einsichten in die Zusammenhänge. Das ist ein großes Problem und es gäbe noch viele andere Fragen, aber das ist die Frage, die mich von den Grundlagen her am meisten beschäftigt. Ich hätte noch eine ganze Reihe anderer physikalischer Fragen, aber das ist eine andere Frage.
Eine Frage habe ich noch, Herr Blatt. Was möchten Sie noch sagen?
Ich habe alles gesagt und ich wünsche mir, dass die Leute sich für die Physik begeistern und wenn sie Fragen haben, sollen sie fragen und sich nicht scheuen, irgendwelche Fragen zu stellen, denn es gibt keine dummen Fragen. Die einzigen dummen Fragen, die gestellt werden, sind die, die nicht gestellt werden.
Sehr schön gesagt. Sie haben mich auf jeden Fall mit der Physikenergie ein wenig angesteckt, muss ich sagen. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit, für den wertvollen Inhalt und auch für den Beitrag, den Sie leisten. Vielen Dank und Ihnen weiterhin alles Gute, Herr Blatt.
Danke Ihnen.